Ich habe eine Freiheit gewonnen, die über alles hinausgeht, was ich mir je hätte vorstellen können.
Es ist vielleicht nicht die allerfröhlichste, leichtfüßigste Sommerfolge. Das grundehrliche, ungefilterte Gespräch zwischen Jana Horstmann und mir über mein Leben und vor allem den vielen Tod, den ich schon gesehen habe. Doch auch im Wiederhören finde ich die Folge motivierend. Motivierend im Sinn von, diese Traumata, diese Wunden, die dürfen ganz verarbeitet und transformiert werden. Am Schluss sage ich den Satz, den ihr vorhin gehört habt und auch jetzt im Wiederhören, auch wenn ich das selbst gesagt habe damals, ich kriege Gänsehaut und denke so, ja, das stimmt. Das ist eine Reise, die ich niemandem wünsche. Ich würde sie selbst aber wieder machen, wenn ich am Ende hier, eben in dieser Freiheit quasi herauskomme. Das heißt, wir müssen nicht ein Leben lang mit diesen klaffenden Wunden unterwegs sein oder diesen Wunden, die immer so ein bisschen halb verheilt bleiben. Die dürfen ganz ausheilen. Darum stelle ich euch heute diese Folge von I Feel You vor, dem RefLab-Podcast meiner lieben Kollegin Jana Horstmann, in der Hoffnung, dass die eine oder der andere unter euch darin auch Inspiration, Motivation vielleicht und Hoffnung findet. Im Sterben meines Vaters vor etwas über einem Jahr habe ich in echt sehen dürfen, wie sehr sich diese Angst in mir verwandelt hat. Auf die Titelfrage, wie viel Tod hält ein Leben aus, würde ich heute antworten, erstaunlich viel, mehr als ich je gedacht hatte.
Hallo liebe Lila, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mit mir sprichst.
Danke liebe Jana für die Einladung auch. Ich freue mich, mit dir sprechen zu dürfen.
Sehr, sehr gerne. Bevor wir starten, frage ich meine Gäste ja immer, wie es ihnen geht. Wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz wunderbar. Ich hatte genügend Sonne in den letzten 2-3 Tagen und jetzt, wo es wieder regnet, zehre ich davon.
Also du hast dich quasi noch mit der Sonne aufgeladen.
Ja.
Wie schön. Ja, mir geht's ganz gut heute Morgen auch. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen geschrieben und wenn man morgens, finde ich, kreativ sein kann, dann ist das immer ein guter Start in den Tag und das Gefühl, ich habe gerade so ein, bin gerade in einem guten Flow mit mir. So.
Cool.
Von daher bin ich auch ganz gut davor, glaube ich, heute.
Sehr schön.
Ja, ich führe ja momentan ganz viele Gespräche zum Thema Tod und Sterben im weitesten Sinne und alles, was so damit zusammenhängt. Trauer, Tod, Sterben, Trost finden, auch Einsamkeit, alles, was so sich mit diesen Themen beschäftigt, die für viele Menschen nicht ganz so einfach sind, die mit vielen Ängsten auch verbunden sind und Unsicherheiten und Verlust und ja, allem, was sich bei uns meistens erstmal nicht so gut anfühlt in der Magengegend.
Genau, alles, was so als unangenehm bezeichnet wird, oder?
Ja, genau. Ich sage immer unliebsam. Ich finde das Wort so schön und denke so, ja, das sind halt so Gefühle, die irgendwie da sind und die auch wichtig sind, aber sie werden von uns halt so wenig geliebt.
Ja, weil sie beinhalten große Herausforderungen, oder?
Voll, auf jeden Fall. Meine erste Frage an dich wäre, hast du Angst vorm Tod?
Das war schon immer so für mich. Vor meinem eigenen Tod würde ich jetzt mal sagen, nein. Das finde ich irgendwie gar nicht so schlimm, weil ich habe ganz stark dieses Gefühl oder dieses Vertrauen, dass es nichts Schlimmes ist, dass es irgendwie was Schönes ist, dass wie dieses Heimkehren oder dieses Heimkommen, was ich jetzt schon erleben darf, dass das wie noch stärker wird mit dem Verlassen vom Körper. Meine allergrößte Angst war aber immer der Tod von geliebten Menschen. Das war immer schon so das Allerfurchtbarste, was ich mir vorstellen konnte.
Und ist es immer noch so? Hast du immer noch das Gefühl, dass das immer noch eine der größten Ängste ist, dass geliebte Menschen von dir sterben?
Nein, das hat sich sehr stark verändert. Also ich finde es immer noch nicht toll, logisch. Aber ich habe durch all die Erfahrungen, die ich in diesem Bereich gesammelt habe, sammeln musste, sammeln durfte, habe ich halt wie so mich sehr, sehr intensiv mit dieser Angst auseinandergesetzt und mit dieser Geschichte in meinem System von eben quasi verlassen werden, zurückgelassen werden und all das, diese ganze Blasch, die das mit sich zieht, und habe das ja sehr gründlich auch ausheilen dürfen, sodass sich diese Angst verwandelt hat, würde ich jetzt mal sagen. So in eine riesengroße Freiheit zu sehen, zum Beispiel, das war, ist noch nicht lange her, das war irgendwie vor einem oder zwei Jahren, hatte eine meiner besten Freundinnen so eine Zeit, in der sie ja immer mal wieder so Nahtoderfahrungen hatte und so, also wirklich, es war mega krass, und sie wollte dann, zum Teil wollte sie auch gar nicht mehr leben, und ich habe mich selbst beobachtet in dieser Situation, ich war da sehr nah mit ihr auch unterwegs und dachte so, ah krass, du bist ja jetzt gar nicht so verstrickt in deine alten Geschichten, sondern einfach präsent und da, so wie du halt gerade da bist. Und
magst du ein bisschen erzählen, was du für Erfahrungen gemacht hast? Das, was du teilen möchtest, teilst du, und das, was du nicht teilen möchtest, ist auch voll fein, das lässt du einfach.
Ja, ich habe da ja nicht so eine Hemmung, mich zu exponieren, wie du weißt. Ja, also ich habe schon sehr früh in meinem Leben sehr nah Tod erlebt. Also ich war, ich glaube, ich war 10 oder 11 Jahre alt. Da hat meine Mutter Zwillinge bekommen, und die sind viel zu früh zur Welt gekommen. Und letztendlich sind beide gestorben. Und das, ich glaube, das Krasseste am Ganzen war so dieses Kind, ich, also ich als Kind hatte das Gefühl, ja, wenn Babys zur Welt kommen, dann sind sie safe. Dann sind sie ja da. Und diese dann zu erleben, ja, nein, das heißt gar nichts. Also die können immer noch wieder zurückgehen. Das war mega krass. Das war so eine super einschneidende Erfahrung, die lange, lange, lange nicht so als das gesehen wurde, was es eigentlich ist, eben so ein also ja, eine krass traumatische Erfahrung, oder? Vielleicht war das halt einfach in den 90er Jahren nicht die Zeit, in der man, weißt du, sich da so, ja, da so hingeschaut hat oder auch Unterstützung anbieten konnte. Ja, und das Thema hat sich dann wirklich durchgezogen, und die Mutter meiner besten Freundin ist in einem Autounfall gestorben, als wir 14 waren, und ich war da natürlich auch mega nah dabei. Eine Freundin starb bei einer Lungentransplantation, und das war alles vor 20, und dann dachte ich so, ja gut, jetzt habe ich wie so meine, like my fair share of shit.
Das jetzt ist es durch. Ja.
Das ist jetzt durch, oder? Und ich fühlte mich dann so, ja gut, ja, war scheiße, aber ist jetzt durch. Und dann kam wie so mit allergrößter Wucht, wie eben das Schlimmste, was ich mir habe vorstellen können mit 32, ist mein Partner, mein Verlobter, mit dem ich 11 Jahre zusammen war, oder 12 Jahre, ja, so wie von einem Tag auf den anderen hat sich was verschoben in ihm, und letztlich hat der Suizid begangen. Und das war wirklich so, what the fuck? Ja, wirklich, ein riesengroßes what the actual fuck. Und wirklich so dieses Erleben von die allergrößte Angst, die du haben kannst, hat sich quasi bewahrheitet. Und jetzt?
Krass. Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, voll. Echt scheiße.
Und dass dieses, was du gerade gesagt hast, das und jetzt, das steht dann ja einfach im Raum und das geht ja auch nicht weg.
Nein.
Vermutlich.
Und das war wirklich, für mich war dieses und jetzt, das hat wirklich, es hat allen Platz eingenommen. Also weißt du, das war so ein, es hatte nichts anderes mehr Platz. Also ich habe dann ganz, ganz lange, wie soll ich sagen, ja, ich hatte keinen Raum für irgendwas anderes. Es war wirklich so, okay, meine ganze Welt ist jetzt zerfallen und ich habe keine Ahnung, wie das jemals irgendwie wieder weitergehen soll. Also ich war da wirklich, ja, komplett zerstört, könnte man sagen. Und ich habe mich da auch, es war auch zum Teil, es war verbunden mit so viel Wut, oder dieses What the fuck war auch wütend, ein echt, eine Wut auf Gott, auf das Leben, so ein Fuck you all, dass ich mich auch gewehrt hatte, so gegen, weißt du, die gut gemeinten Inputs, Ratschläge, zum Beispiel meiner Mutter, die fand, ja, jetzt kannst du dich ja einfach, stürzt dich in die Arbeit und so. Und es war einfach so, nein, war voll nötig, ich kann jetzt echt nicht.
Wie lange hat es angehalten? Wie lange hattest du diesen What the fuck, was jetzt Zeitraum, in dem alles, nichts anderes mehr ging? Also wo eigentlich, wo nur das war?
Ich würde sagen, das waren etwa 2 Jahre. Und dann hat sich's begonnen zu ändern. Ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Platz. Ja gut, schon nach einem Jahr haben sich Dinge verändert, aber trotzdem so dieses Ja und Jetzt und irgendwie, weißt du auch überhaupt so diesen, eine Lebenslust wieder zu entdecken, weil die war weg, also ich wollte doch nicht weiter, also ich wollte ja auch nicht mehr leben, also was sollte ich denn hier, oder? Wenn wie, das war so das Gefühl von, wenn das die Spielregeln sind, dann mache ich im Fall einfach nicht mehr mit.
So ein bisschen wie so ein kleines Kind, das irgendwie bei Mensch ärgere dich nicht dann irgendwie sagt, so, nee, ich schmeiß jetzt das ganze Spielfeld weg, lass mich alle in Ruhe.
Ja, 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 wirklich so auch trotz, oder so, hey, nein, also wenn das das Leben ist, dann könnt ihr mich alle machen. Ja, und es hat sich zu ändern begonnen, als ich über meine immer noch Mentorin, Lehrerin, so diesen Weg, diesen unmittelbaren Weg in die Stille erfahren konnte, erlernen durfte und dort sehr viel Zeit verbracht habe, immer noch verbringe und wirklich mich dort beginnen konnte zu erholen, nicht nur von diesem Ereignis, sondern eben von all den Ereignissen vorher, von all dem, ja, von diesem Leben in den Geschichten, im Hamsterrad, im Getriebensein und so weiter.
Nochmal zurück zu der was nun Zeit, diesen 1 bis 2 Jahren. Was hast du gemacht ganz konkret in der Zeit? Also wo bist du? Was hast du gemacht? Und wohin mit der Wut und mit diesem ganzen Gefühl von, ist doch alles gerade scheiße?
Was habe ich gemacht? Also ja, ich war überrascht, mit welcher Vehemenz so alte Coping Mechanisms zurückkamen, wie zum Beispiel, ich habe sofort wieder zu rauchen begonnen. Wirklich am Tag, an dem Krigi, heißt er, verschwunden ist oder er ging und ich wusste nicht, wo er ist. Ich habe sofort Zigaretten gekauft und wieder zu rauchen begonnen. Ich habe wieder viel getrunken, Alkohol getrunken. Das war ein Teil von dem, was ich gemacht habe. Und hey, ich war im Fall einfach wirklich, ich war einfach zu Hause und habe mich in der Trauer versumpft und so sind irgendwie diese Tage durchgegangen und ich weiß noch, ich konnte jeden Tag vielleicht etwas machen. Also ich konnte vielleicht einen Spaziergang mit einer Freundin machen. Das war's dann. Mehr ging gar nicht. Ich war auch, weißt du, ganz körperlich völlig erledigt. Ich konnte in den ersten Tagen oder Wochen, ich konnte kaum gehen. Es war, jeder Atemzug war so ein Riesenkraftakt. Und das kann man sich, hey, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst auch erlebt hat. Das ist so, wie physisch diese Trauer ist und wie krass, wie das wirklich einmal alles auf den Kopf stellt. Und dann mit der Zeit, ich hatte irgendwann kam dann so ein Schrebergarten dazu, wo ich viel, viel Zeit verbracht hatte und dort meine Wut in den Boden gehackt habe. Das war super, es war wirklich sehr, sehr heilsam für mich, so ja, zu jäten und diesen Boden umzugraben und irgendwie so mit den Händen in der Erde zu sein. Das war wirklich super heilsam. Eben weil so alle Menschen waren extreme Trigger und schon nur alleine mich selbst atmen zu spüren. Ich weiß noch, das war auch ein Riesentrigger. Es war so, ja, was, also warum funktioniert der Atem hier, wenn er dort nicht mehr ist? Also weißt du, so das, ja.
Du warst dir quasi auch einfach selber zu viel, komplett.
Voll.
Ja.
Ja, also wirklich die komplette Überforderung. Und ich habe dann versucht, irgendwie Unterstützung zu finden. Ich habe sehr viele Psychologinnen, Psychiater gecastet und alle waren einfach scheiße. Also weißt du, irgendwie von, ja, eben, dann trinken Sie doch einfach einen Whisky oder gehen Sie doch ein bisschen ins Kino, um sich ablenken. Es war so, ja, ich würde ja schon, wenn das hält, also das kann doch nicht alles sein, was ihr da zu bieten habt. Come on.
Vor allem, wenn man das dann erstmal schafft. Also du sagst ja, du warst in so einer komplett körperlichen Erschöpfung auch. Also ja, vermutlich durch auch einfach durch die emotionale Überforderung und durch die Trauer, die Wut. Das ist ja was unglaublich körperlich Erschöpfendes, was komplett Physisches auch.
Genau.
Und so, wenn man die Kraft hat, einmal am Tag spazieren zu gehen, dann hat man nicht die Kraft, abends ins Kino zu gehen. Überhaupt nicht.
Mm-mm. Mm-mm. Nein, das war nicht so unglaublich skillful, was ich da alles gehört habe. Und es war für mich auch klar, oder? Weil die ganze Sache, weil Trauma ist eine so körperliche Angelegenheit. Und es war mir klar, ich muss über den Körper, muss ich da, das ist das, was mir helfen könnte. Und es kann aber nicht einfach sein, es kann nicht einfach eine Massage sein oder irgendwie sowas. Das habe ich auch, das wurde mir auch angeboten, das habe ich auch versucht. Aber es war nicht, es hat einfach nicht gestimmt, oder? Ja.
Wo hast du die Schmerzen und die Trauer und die Wut, wo hast du die in deinem Körper gespürt?
Zu Beginn nicht. Also da war kein Zugang zum Körper. Ich war lange, lange, ich war sicher diese 2 Jahre komplett dissoziiert. Hatte keinen Zugang zu meinem Körper. Es war wie halt, ja, komplett zu. Also logisch, komplett blockiert. Und dann erst mit der Zeit spürte ich, okay, ja gut, dieses Herz, oder? Natürlich, das Herz ist zerstört. Wo war die Wut? Wahrscheinlich im Bauch, würde ich jetzt sagen. Ja, aber das kam erst, oder? Das kam dann erst viel später, der Zugang auch wieder zum, okay, ich bin müde, ich kann überhaupt, weißt du, ich kann überhaupt schlafen. Also ich habe nicht geschlafen, mega lange nicht. Wie auch? Ich habe nicht gegessen, ich war wieder unglaublich dünn. Also eben so eine körperliche Sache, das ist so krass.
Es ist spannend, weil du sagst, am Anfang konntest du überhaupt nicht spazieren oder rausgehen, warst komplett erschöpft. Aber so von dem, was du jetzt erzählst, war dann ja die Trauer, die Wut und das spielte sich ja quasi, dein Körper war erschöpft Und trotzdem spielte sich am Anfang das noch alles im Kopf ab.
Absolut, ja.
Also das ist quasi erst in den Körper kommen musste wieder, in den Körper wieder finden musste, was dein Kopf oder dein Gehirn so an Überforderung, wo der Kopf weiß, ich muss jetzt traurig sein, ich bin wütend, ich bin traurig, es ist irgendwie alles da, aber es ist noch gar nicht, also es hat sich noch nicht inkarniert quasi.
Ja, und das weiß man auch. Also ich habe mich dann später extrem intensiv auch mit Traumaforschung auseinandergesetzt. Ich habe eine traumasensitive Yoga-Ausbildung gemacht, weil ich über diese Selbststudie so verstanden habe, wie körperlich Traumata sind. Und man weiß, dass das ist die Reaktion vom Körper auf Traumata, dass du wie für einen Moment einfach im Kopf bist und so, oder noch nicht einmal im Kopf, du bist nirgendwo, ehrlich gesagt. als Schutz, oder dieser Schockzustand, diese Starre von ich fühle nichts, ich bin nicht hungrig, ich habe keinen Durst, ich schlafe nicht, da ist wirklich nichts, ist ein Schutz davor, vor dieser unglaublichen Überforderung, weil wie überlebst du das sonst? Und dann erst, wenn wieder ein bisschen Boden da ist, dann kann man sanfte wieder in Richtung Körper, in Richtung, okay, ich bin jetzt hier da, kommen. Aber fuck.
Es dauert.
Ja, und es braucht wirklich viel ganz feinen Zuspruch. So ganz eine Zuwendung, die so zart ist, dass sie nicht irgendwie aufdringlich wirkt oder nicht irgendwie was will oder, weißt du, keinen Plan hat, keine Agenda, weil sonst, das ist wie ein verletztes Tier, oder? Da kannst du auch nicht einfach hingehen und sagen, ah ja, jetzt ist ja wieder gut, komm mit in das Pflasterli drauf und so, das beißt dich. Das ist aggressiv in seiner Verletzung, oder?
Konntest du dich dir selbst gut zuwenden? Also vermutlich am Anfang nicht, aber so wann ging das wieder? Wann konntest du wieder auch vielleicht diese Freundlichkeit mit dir und deiner Verletzung haben und deiner Trauer und der Wut und allem, was da war?
Ich glaube, so nach 3 Jahren hat sich das, ja, vielleicht sogar früher, ja, 2, 3 Jahre, habe ich eben über diese Stille und über das Erholen in der Stille und okay, vielleicht bin ich nicht unmittelbar in meiner Existenz bedroht hier, auch mit all diesem Scheiß, kam dann diese Zuwendung auch wieder zur, oder ja, diese Liebe auch für mich selbst und für dieses verletzte Tier.
Hast du dich davor schon gut, also hast du dich davor gespürt?
Stimmt, das wollte ich vorhin noch einwenden oder anfügen. So dieses ganze komplett aus dem Körper sein und wieder eben dieses Rauchen, Trinken und so weiter, das hat mich auch komplett überrascht, weil ich war da schon irgendwie seit 10 Jahren als Yogi unterwegs. Und das war eine Überraschung, dass das wie in diesem Moment nicht verhebt. Und ja, ich würde sagen, ich hatte einen ziemlich guten Zugang so zu meinem Körper und eben was da so läuft und habe den gut gespürt und so. Ja, aber eben dann in the face of this, muss ich sagen, ja, fuck it, nope.
Und es ist ja spannend, weil so dieses Rauchen und Trinken ja eigentlich auch so Mechanismen sind, um sich dann doch irgendwie wieder zu spüren. Also quasi außen darauf zu reagieren, dass der Organismus sagt so, nee, wir spüren jetzt mal gar nichts mehr, wir gehen jetzt mal rein in den Kopf, weil alles andere zu sehr schmerzt und zu einer körperlichen Überforderung führen würde. Deswegen bleiben wir mal nur im Kopf. Und dann irgendwie dieser intuitive Mechanismus zu sagen, so, nee, ich muss aber irgendwas spüren, also Also gebe ich mal meinem Körper das, was nicht gut ist, einfach um das Nicht-Gute zumindest zu spüren.
Ja gut, ich meine, der Alkohol war schon auch ein Weg, um zu betäuben.
Ja.
Das schon. Aber das stimmt. Ich glaube, vor allem beim Rauchen hast du schon recht. Es ist, ja, es ist eine keine gute, aber es ist eine Option, etwas zu spüren. Mhm. Oder?
Voll.
Ja. Und es war ja nicht so, eben nicht, es war nicht so, dass ich die Trauer, die Wut nicht gespürt hatte, aber es war halt so, es ist schwierig, das wirklich präzise in Worte zu fassen. Es ist wie so, eben du stehst vor dem Mount Everest und du weißt irgendwie, du musst auf die andere Seite oder du musst da hochklettern oder ich weiß doch auch nicht was. Und es ist einfach, es scheint komplett unmöglich. Und dann so, ja gut, was machen wir denn jetzt?
Den Berg abtragen.
Ja, aber wirklich, ja, wirklich. Und man ist ja in so einer Situation, es hat ja nicht, ich war ja nicht die einzige Betroffene, also in keiner von diesen Erlebnissen und vor allem nicht, oder beim Tod von meinem Partner, ich war nicht die einzige, die davon betroffen war. Und gleichzeitig hat das überhaupt nicht geholfen. Also ich war nie alleine, aber sehr einsam, so in diesem Erleben.
Mhm. Hattest du das Gefühl, der Berg steht gerade nur vor dir?
Ja, weil was ich sah damals war ja, alle anderen, die machen einfach weiter und ich fucking kann nicht, oder? Und ich war, also ich eben, meine Wut hat sich auch auf alle anderen Menschen übertragen. Ich war so wütend auf so viele Leute, eigentlich auf alle. Es war wirklich, ja, es war schwierig. Ich habe auch viele, viele Menschen vor den Kopf gestoßen, viele Freundschaften beendet, viel. Ich meine, ich bin ein Monat etwa, ein paar Wochen nachdem das passiert ist, bin ich abgehauen nach Amerika für 3 Monate, um einfach auch. Ich konnte einfach nicht. Ich wollte dieses ständige Spiegeln von dem, was passiert ist, was ich in jedem meiner Freunde, in jedem Familienmitglied, in der ganzen Stadt Zürich, oder was ich ständig sah. Ich war einfach so, ich kann jetzt nicht.
Also auch ein Stück weit auch die Überforderung der anderen mit der Situation und damit mit dir irgendwie umgehen zu müssen.
Ja, ich habe gemerkt, das kann ja niemand, kann das wirklich irgendwie, kann okay sein damit. Und mit mir in meiner totalen Zerbrochenheit, da war meine damalige Yogalehrerin, war die Einzige, die einigermaßen normal mit mir umging. Und ich war so dankbar, ich bin ihr immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie damals per Zufall oder eben auch nicht, auch gerade in Zürich war, sie lebt eigentlich auf Hawaii. Und sie hat mich da wirklich durch die ersten Momente durchgetragen. In diesem pragmatischen einfach, ja, nicht plötzlich irgendwie, sie, genau das ist es, sie hatte keine Angst vor meinem Zerbrochensein. Das war es, was ich unglaublich geschätzt habe.
Schon ein Gespräch mit einer Trauerbegleiterin geführt und die hat ein Buch rausgegeben und die haben dem Buch eine kleine schwarze Schleife beigelegt und die haben gesagt, das ist quasi so eine Trauerschleife, die Menschen, die in Trauer sind, sich anheften können, damit das Umfeld Bescheid weiß und trotzdem die Menschen ermächtigt sind zu sagen, hey, ihr wisst es, ich trage meine Trauerschleife, ihr seid darüber im Bilde und gleichzeitig kann ich einfach sagen, wenn jemand fragt, so, ob du reden möchtest oder ob man darüber reden soll oder auch nicht, kann ich relativ einfach sagen, nee, gerade nicht. Mhm. Und man muss sich nicht groß erklären oder man muss sich weniger erklären. Mhm. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Idee, wie diese Zerbrochenheit irgendwie auf so ganz kleine Art und Weise sichtbar gemacht werden kann. um irgendwie vielleicht einfacher miteinander zu interagieren. Mhm. Also heißt nicht, dass man den anderen das irgendwie schuldig ist, sondern einfach um zu zeigen, hey, weil früher hat man ja irgendwie hat man sehr viel äußerlicher gezeigt, wenn man in Trauer war und irgendwie eine Form von Miteinander zu schaffen oder eine Sensibilität auch fürs Gegenüber, auch für die Zerbrochenheit des Gegenübers zu haben, ohne sich wie der Elefant im Porzellanladen vielleicht aufzuführen, um mal bei dem Bild zu sein.
Ich glaube, das ist etwas, oder ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was sich viele wünschen in so einer Zeit, dass man nicht eben sich noch erklären muss, weil wie gesagt, es hat keinen Platz. Ich hatte keinen Platz für andere. Es war wirklich, ich konnte nicht auch noch irgendwie auf, oder die Trauer von einer Freundin, die genauso, also ja, die auch betroffen war, Rücksicht nehmen oder die Mutter oder was auch immer. Es war alles so, es geht einfach nicht. Und da kann man dann eben sich auch noch rechtfertigen zu müssen oder irgendwie erklären zu müssen, ist einfach zu viel. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Schleife nützt. Und ich habe dann irgendwann, ja, wie man das früher gemacht hatte, hat sich das so ergeben, dass ich nur noch schwarz trug. Und ich war so, ja, weil das alles andere fühlte sich nach Lüge an.
Finde ich spannend, weil das ja auch so eine Form ist von dem Innen nach Außen und dieser Körperlichkeit wieder, so dass das körperlich auch wahrnehmbar zu machen, was da gerade in einem los ist. Mhm. Und das irgendwie auch so ganzheitlich vielleicht für sich zu übernehmen in der Interaktion mit meiner Umwelt, in der Kleidung dann ja eben auch total aussagekräftig ist.
Ja, das ist schon viel von nach außen tragen passiert. Ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr später habe ich meinen ersten Podcast begonnen aufzugleisen, der sich nur so ums Thema, okay, eben, was jetzt, so, when shit hits the fan, was jetzt, gedreht hatte. Und ich habe sehr viel auch auf Social Media meine Empörung, meine Wut, mein Trotz, mein What the fuck geteilt, weil das war auch, es war so, ich finde zwar alle scheiße, Menschen, und gleichzeitig weigere ich mich, das alleine durchzustehen. Das sollen alle, wirklich alle sollen da irgendwie auch noch etwas davon abbekommen.
Ihr sollt meine Wut spüren.
Ja, würde ich das heute wieder so machen? Wahrscheinlich nicht, aber es war damals, ja, richtig.
Ja, dein Weg einfach, dein Prozess.
Voll. Ja, weil, oder wie du, ich glaube, du hast es am Anfang gesagt, die Gesellschaft ist komplett überfordert mit dieser, mit dem Tod, mit Trauer. Es gibt sehr wenige Menschen, die sich wohl im Angesicht von diesen Dingen fühlen. Es hat sehr, sehr, sehr wenig Platz auch in der Gesellschaft dafür. Und das war für mich schon fast ein Politikum zu finden. Und ich bin jetzt nicht leise damit. Ich bin jetzt einfach laut und unangenehm und ich störe euch alle und ich weiß es und es ist mir scheißegal. Und es war letztlich, weißt du, es war letztlich diese unglaubliche Wut, die mich gerettet hat. Weil darin steckte so viel Kraft. Ich hätte es sonst nicht überlebt.
Gab es irgendwann den Punkt, wo du dich wieder verbundener gefühlt hast mit den Menschen, mit der Welt, wo du das Gefühl hattest, du hattest vorhin davon gesprochen, dass irgendwann so diese ganz zarte Zuwendung irgendwann gekommen ist, auch zu dir selbst. Hattest du irgendwann das Gefühl, so jetzt gibt es diese zarte Zuwendung, jetzt gibt es dieses kleine Knospen auch wieder irgendwie mit den Menschen in meiner Umgebung oder mit der Welt jetzt, genau.
Ja, irgendwann war da schon wieder diese Freude am Lebendigsein, am Leben, am es war kein Weitermachen, sondern es war wirklich ein radikaler Neubeginn für mich. Also weil eben ich habe so mit diesem Zerschlagen von meinem Leben, das ich lebte, ich habe einfach wirklich alle Fäden aus den Händen quasi, ich habe alles losgelassen, mein Job, meine ganze Existenz, die ich bis dahin geführt hatte. Und wie so Schritt für Schritt, langsam, wirklich, ganz mit ganz kleinen Schritten habe ich dann wieder das alles neu zusammengebaut, es wurde wieder zusammengebaut, aber auf einem ganz anderen Fundament, als es bis dahin war. Und mit jedem Schrittchen kam auch ein bisschen mehr Lebensfreude zurück. Und was für mich lange, lange wichtig war wirklich die Zuwendung zu erleben von der Stille, in der Stille, zu mir selbst. Und wie so das sich echt safe fühlen und in echte, wirklich gesunde Beziehungen wieder zu gehen und wirklich wieder, ja, sich auch zu öffnen, weißt du, für die Liebe der anderen, egal in welche Form sie kommt. Das ist erst so in den letzten vielleicht 2-3 Jahren wieder aufgegangen. Das war lange, war es wirklich nur Gott und ich, fertig. Auch, es hat einfach keinen Platz für was anderes.
Aber Gott war immer da?
Ich habe es nicht immer gespürt. Es war nicht immer so offensichtlich, wie es jetzt im Rückblick ist. Aber es war relativ schnell, war wie das, ich glaube, das war sogar das Erste, was ich irgendwie wieder dann spürte. Lustigerweise. Ich war auch lange, hatte mich so, weißt du, dieses ganze, keine Ahnung, Awakening, Erleuchtung, was auch immer, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich dachte so, das sind irgendwelche alten Geschichten. Und dann mit dem Tod meines Partners, eben mit diesem What the actual fuck, dachte ich so, ja gut, jetzt steht mir das eigentlich auch zu. So lustig. Oder so dieses wirklich wissen wollen, ja, oder so ganz dringend, akut, existenziell wissen wollen, ja, wie ist es denn eigentlich? Was stimmt denn wirklich? Mhm. Das hat mich immer schon interessiert, aber die Dringlichkeit war viel, viel größer, oder? Mit diesem Erleben.
Hast du Antworten gefunden dadurch?
Ja. Ja, schon.
Wie bist du über den Berg hinweg mittlerweile, oder wo stehst du mit deinem Berg?
Ja, ich bin in der Aue auf der anderen Seite. Wieder runter. Ja, es war so nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also ist noch gar nicht so lange her, 8 Jahre jetzt dann. Aber irgendwann war der Punkt auch, ja gut, wenn das der Weg ist, durch den ich hier herkomme, dann würde ich das wieder machen. Und das war so das Zeichen für, okay, es ist diese Wunde oder dieses Trauma ist ausgeheilt. Mhm. Das heißt nicht, dass alles irgendwie erledigt und aufgelöst und so ist. Dann kommen einfach weitere, kleinere oder feinere Fäden hoch. Aber ich bin sehr versöhnt mit dem, mit meiner Geschichte, und habe auch über all diese Arbeit in all diesen Jahren gesehen, dass ich muss auch diese Geschichte nicht so festhalten als meine Identität zum Beispiel. Also ich darf oder ich kann oder ich, ich möchte auch wirklich frei sein und nicht irgendwie da verweilen oder in diesem, ja, was ja so schnell und vor allem so unschuldig passiert, so dieses, ja, das Leben ist scheiße und schau mal, was es mir alles angetan hat, sondern in, wie, ja, in diese Freiheit hineinzustehen und zu finden, okay, ja gut, dann was, ja eben, was stimmt denn jetzt wirklich, was will ich denn jetzt wirklich und wohin werde ich auch geführt?
Hast du am Anfang gesagt, diese hohe Identifikation mit den Traumata, mit den Wunden, die wir erlebt haben, da irgendwie einen gesunden Umgang damit zu finden oder zu sagen, so, nee, ich identifiziere mich nicht damit, aber ich stelle schon auch fest, dass das eben ein großer Teil von meinem Leben ist und dass es natürlich auch mich in dem Sinne geprägt hat, als dass ich ohne das, wie du gerade gesagt hast, jetzt nicht an dem Punkt stehen würde. Und dass es vielleicht auch nachhaltig sicherlich dein Blick auf das Leben, die Verletzlichkeit des Lebens und dem, was an Scheiße alles passieren kann, sicherlich auch nachhaltig verändert hat.
Ja, das ist so dieses, oder nicht einfach so tun, als wäre alles rosa Unicorn Rainbows und glitzernd. Oder was ja in manchen spirituellen Praktiken oder Zirkeln oder so geschieht, einfach alles jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen Negative auszuklammern, ohne eben in dieses Identifizieren reinzufallen. Das ist ein spannender Ort, eine spannende Perspektive. Oder so, ich wende mich der Wunde voll und ganz zu, ich sehe sie und gleichzeitig schaue ich aber nicht durch deren Augen auf die Welt, oder?
Ja, ich glaube, man darf sich auch irgendwann wieder befreien von dieser Wunde. Also es ist präsent und es darf auch präsent sein, aber es darf auch irgendwann wieder weniger präsent sein, eben wie bei so einer Brille, so einer zersprungenen Brille, die man irgendwann auch wieder abnehmen darf, um auch irgendwann wieder in dieser Welt zu sein und in dieser Welt sein zu können.
Ja, und das klingt ja so logisch, oder? Ja, logisch willst du nicht durch eine zersprungene Brille durchschauen. Oder? So, das will ja niemand. Und gleichzeitig ist es aber, ja, aber so, das kenne ich, das ist mir so vertraut, oder? Darin erkenne ich mich, da weiß ich, wer ich bin. Und ohne diese Brille, das ist sehr unbekannt. Und es ist dann gar nicht so einfach oder gar nicht so eben logisch oder so selbstverständlich, glaube ich, ist das Wort, dass wir diese Brille abziehen, dass wir bereit sind, sie abzuziehen. Weil dann bin ich komplett im Unbekannten, auch wieder in der Überforderung. Aber es ist eine andere Überforderung.
Ich glaube auch, dass wenn man irgendwann dann diese Brille wieder abgenommen hat und irgendwann wieder klar sieht, dann macht das ja auch was mit einem. Dann verändert dann eben sich wieder die Sicht auf die Welt und das, was man um sich rum wahrnimmt, was man vielleicht vorher über diese Brille auch gar nicht mehr wahrgenommen hat. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit deiner Vulnerabilität jetzt um? Hat sich was für dich verändert über die Jahre hinweg, die du eben mit dieser Wunde gelebt hast und über die Erfahrungen, die du mit deinem Schmerz auch gemacht hast? Wie fühlt sich diese Vulnerabilität jetzt für dich an? Wie gehst du damit um, dass du diese Wunde hast und auch mit dir trägst? Und ja, sie dich vielleicht auch einfach verletzlicher gemacht hat. Wie gehst du damit jetzt um?
Ich habe viel weniger Angst, diese Vulnerabilität auch zuzumuten, auch anderen zuzumuten und irgendwie ehrlich zu sein, wenn ich merke, zum Beispiel, oder jetzt kommt diese oder jene Angst, zeigt sich gerade. Dass ich nicht, natürlich, ich, Man muss ja nicht alles ungefiltert immer gerade mit der Umwelt teilen oder einem Gegenüber quasi mitteilen. Aber zum Teil ist das auch völlig angebracht, zu sagen, ja, look, jetzt da, das, das macht das und das mit mir. Und ich habe jedes Mal, wenn ich diese Vulnerabilität wirklich so in ihrer ganzen Unmittelbarkeit zugelassen habe, auch mit einem Gegenüber, hat das die Beziehung mit diesem Gegenüber oder die Intimität, die Nähe auf eine unglaubliche Ebene gebracht. Also das ist wirklich, das sind mega schöne Momente, auch wenn sie total unangenehm sind. Also, und es fühlt sich an wie dein Innerstes nach außen kehren oder deine rohe Existenz irgendwie da zu präsentieren. Und das ist, fühlt sich extrem radikal an.
Ich glaube, es ist auch so herausfordernd, weil man sich ja auch mit all dem Ganzen, mit der ganzen eigenen Emotionalität, der ganzen Angst, dem ganzen Schmerz, allem, was noch in einem vorgeht, dem Gegenüber ja auch zumutet. Und das ist ja auch krass so. Also ich mute mich einem Gegenüber zu, mit allem, auch was ich erlebt habe. Und ich bin ja auch ein Stück weit angewiesen auf ein Wohlwollen von meinem Gegenüber. Also ich bin darauf angewiesen, dass mein Gegenüber irgendwie mir mit Wohlwollen gegenübertritt.
Ja. Genau. Voll. Und da war für mich schon diese wiederholte Erfahrung, das wiederholte Erleben von der liebevollen Zuwendung von Gott zu diesem Wesen Lila und dadurch und auch durch das dann immer wieder deutliche Sehen von die anderen, in Anführungs- und Schlusszeichen, sind nichts anderes als auch einfach Gott. Und darüber kam dann dieser Mut, oder das nicht weiterhin irgendwie versteckt halten zu wollen oder nicht weiterhin diese Geschichte von es ist nicht sicher, sich zuzumuten, da drin stecken zu bleiben, sondern eben zu finden, ja gut, wir haben jetzt eine Auseinandersetzung, ich weine und gleichzeitig hat es da diese Klarheit in den Worten, die gesprochen werden. Das ist krass.
Ja.
Ja. Ja, es gibt eine große Freiheit. Ich habe eine Freiheit gewonnen, die über alles hinausgeht, was ich mir je hätte vorstellen können.
Liebe Lila, wir haben jetzt schon ein bisschen miteinander gesprochen. Ich bin dir total dankbar für alles, was du mit mir, mit uns geteilt hast, was du hier mitgeteilt hast. Ich frage ja am Schluss immer noch, was die Menschen, meine GästInnen, den Hörenden mitgeben wollen. Also in dem Sinne auch an dich jetzt die Frage, was möchtest du den Menschen mitgeben, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, die uns gerade zuhören und dir gerade zugehört haben?
Ja, wenn jemand zuhört, die sich in einer solchen Krisensituation befindet, dann ist mir ganz wichtig zu sagen, sei so liebevoll mit dir, wie es nur geht. Es ist okay, eben alle Coping Mechanisms, egal was es ist, Zigaretten, Whisky, es steht dir zu, es ist voll okay. Du musst dich da nicht auch noch dafür irgendwie fertig machen. Zum einen das, zum anderen melde dich bei Menschen, von denen du das Gefühl hast, die könnten dich verstehen, und sei es noch so irgendwie weit hergeholt. Schreib E-Mails an alle, bei denen du auch nur eine Spur wahrnimmst von dort könnte irgendwas sein, was mich unterstützen könnte. Ich habe damals der ganzen Welt, allen irgendwie sogenannten erleuchteten Lehrern, habe ich E-Mails geschrieben, weil ich wissen wollte, ja, was ist denn jetzt Sache? Come on. Und ich finde, das kann ich empfehlen. Weil wirklich so dieses Nicht-Aufgeben im zulassen oder suchen nach Support und einfach einen Fuß vor den anderen, einem Atemzug nach dem anderen. Mehr geht gar nicht.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lila. Ich bin ganz, ganz selig und ganz berührt und ganz beglückt von unserem Gespräch. Ich bin dir unglaublich dankbar und
danke dir, Jana.
Vielen lieben Dank.
Wenn du dich in einer Krisensituation befindest oder deine Reise durch die Trauer teilen möchtest, melde dich gerne direkt bei mir via @lilasyoga über Instagram oder auch via E-Mail an contact@reflab.ch. Du weißt, wir freuen uns immer, von dir zu hören und deine Geschichten zu hören. Nicht nur wir erzählen unsere, sondern wir hören auch gerne zu. Auf jeden Fall, merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dort, hebt's gut. RefLab.